wüste Klima hier, so rein optisch.
Es ist Mai 2024 und wir sind in Marbella, Südspanien. Partyhochburg und Jetset-Destination. Unser Ziel liegt weit außerhalb vom Zentrum. Es gibt zwar einen Bus, aber der hält ziemlich abgelegen. Darum fahren wir mit dem Auto an. In ein ruhiges Villenquartier am Hügel.
Okay, now we're talking.
Now we're talking, yeah.
Da sind wir bei den Villen.
In der Avenida Dos stehen grosse Häuser auf einem grösseren Grundstück. Sie haben einen Pool, Tennisplatz, Palmen und Meerblick. Die meisten von diesen Villen werden vermietet. Sie kosten 10'000 Euro pro Woche. Manchmal noch mehr.
Ah, das da denn? Das ist es, oder?
Das Weiss?
Ja, ich glaube, okay. Das Weiss ist es. Ja, ja, genau. So.
Super, gut gemacht.
Hey.
Gut
gemacht. Die Leute hier zeigen gerne, was sie haben. Ein Instagram-Account dokumentiert rauschende Partys, DJs, Pools, Magnum-Champagnerflaschen. Wenig Kleider, viel Alkohol. Immer wieder kommen auch bekannte Promis da hin. Fußballer, Künstler, Musiker.
Wir sind aber nicht hier wegen der Partys. Wir sind hier wegen dem Mann, der die Partys organisiert hat. Es ist ein Schweizer. Und wir sind hier, weil aus der Schweiz ganz konkrete Hinweise darauf kommen, was an diesen Partys tatsächlich passiert. Und es sind Sachen, die man auf den sozialen Medien halt eben nicht sieht.
Travis, don't fuck with me. I'm just kidding.
Well, I'm a good person. I'm with people like that.
Es geht um ein Umfeld, wo Frauen, die an diesen Partys sind, alles dürfen sein. Nur eins nicht. Schüch.
Don't be shy, baby. Don't be shy. Don't be shy.
Love you, baby.
Es ist ein Umfeld, wo Macht und Bekanntheit und Prestige ausgenutzt wird und Frauen systematisch zu Opfer werden.
Hallo zusammen, ich habe mich jetzt einmal melden bezüglich dem Travis.
He didn't get my consent.
Ich bin froh, dass das endlich angesprochen wird.
Das ist nicht okay, was er macht.
Weil ich das jahrelang für mich behalten habe, da er so eine grosse Reichweite hat.
Und das ist einer der grössten MeToo-Fälle der Schweiz.
Das ist System Travis. Eine Geschichte über Machtmissbrauch und ein System, in dem Frauen zu Opfer werden. Und das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom «Tagesanzeiger», «Berner Zeitung» und «Basler Zeitung». Wir reden in diesem Podcast über Fälle, die in der Schweiz passiert sind und unsere Redaktionen beschäftigt haben. Mein Name ist Sarah Spreiter und bei mir im Studio da stehen jetzt Sascha Britzko, Magazinredaktorin, und der Oliver Zielmann, Co-Leiter vom Recherchedesk von Tamedia. Sie haben die Geschichte zusammen mit dem Boris Gigax recherchiert. Hallo Sascha, hallo Oliver.
Hallo Sarah.
Ja, hallo Sarah.
Sascha, die Geschichte, die uns in den nächsten drei Folgen beschäftigt und die ihr erzählt, die war ziemlich aufwendig und ziemlich intensiv gewesen, zum Recherchieren.
Ja, die Geschichte war eine dreijährige Recherche, die immer wieder Aufs und Abs hatte. Und jedes Mal, wenn wir gedacht haben, jetzt haben wir fertig recherchiert, ist es nochmals ein bisschen grösser geworden.
Oliver, 3 Jahre lang, hat Sascha gerade gesagt, haben ihr recherchiert. Und die Recherche, die nimmt uns mit in ein ganzes spezielles Milieu.
Also ich habe ja jetzt in meinem Team, im Recherchedesk, schon ganz oft vertiefte Recherchen gemacht, auch mit grossen Datenlecks, so Panama Paper und alles. Aber ich habe noch selten Material gesehen, das uns in eine Schattenwelt quasi reinbringt, die man sonst wirklich nie sieht. Mhm. Oder du siehst ja nur dann die Glitzerwelt und Social Media und Ostern und so. Und plötzlich kommt da Videomaterial von Whistleblower, wo du nachher Sachen siehst, die du gar nicht denkst, dass das möglich ist, oder?
Mhm.
Du redest dann mit Opfern oder anderen, die dir Einblick geben in etwas, wo man so noch nicht gesehen hat, jedenfalls sicher nicht organisiert von einem Schweizer, sagen wir mal, oder? Und das finde ich dann schon ein sehr wichtiges Thema, einfach auch, weil es nicht ein Einzelfall ist, sondern wirklich etwas, was international passiert und offensichtlich auch in der Schweiz kann vorkommen.
Wir haben es im Intro gehört, die Geschichte, die wir uns noch bis auf Spanien führen. Wir finden sie aber in der Schweiz an, und zwar im Jahr 2018 in einem kleinen Vorort von Luzern. Dort ist nämlich Stefanie zuhause. Wer ist sie?
Stefanie heisst, wie alle Frauen in dem Podcast, eigentlich anders. Sie hat ihre Lehre als Fachfrau Gesundheit abgeschlossen. Sie wohnt in Luzern zwischen Einfamilienhäusern und engen Quartierströsschen in einer WG, hat blaue Augen, viel Tattoos, ist eine ruhige Person. Arglos, könnte man sagen, sieht immer das Gute in den Menschen.
Man lernt sich selber kennen, und meine Gutgläubigkeit ist im Fall für mich eine Stärke. Also das ist etwas, was mir sehr, sehr, was ich an mir selber sehr gut finde. Eigentlich so.
Du hast gerade gesagt, sie hat ihre Lehre abgeschlossen als Fachfrau Gesundheit. Und diesen Berufsweg, den will sie aber nicht wirklich weiterverfolgen, oder?
Nein, wie sehr viele hat sie während der Ausbildung gemerkt, dass die Arbeitszeiten unzufriedenstellend sind, dass der Lohn schlecht ist und dass sie eigentlich irgendwo ganz anders arbeiten will. Und gleichzeitig war sie fasziniert von dieser Modewelt auf Instagram, von dem Leben als Influencerin, wo so leicht und spaßig ausgesehen hat, so ganz anders als ihres eigenen.
So der Traum von einem Instagram-Star oder von einer Modelkarriere, der verfolgend ja noch einige Menschen, gerade im Alter von Stefanie. Was macht sie denn dafür, dass der Traum vielleicht auch wahr wird?
Ich glaube, der Traum schlummert tief in ihr, aber sie folgt halt Mode-Influencer, Stars, Influencer allgemein, Fitness-Influencer, und sie schaut die einfach an und denkt sich, das könnte ich doch auch. Ich kann doch auch zeichnen, ich kann doch auch singen und modeln. Wieso nicht? Und darum geht sie auch mal an einen Videodreh als Statistin. Einfach mal zum Schauen, wie wäre denn das, wenn ich das machen würde. Und an einem solchen Dreh ist sie im Jahr 2018 einem Influencer begegnet, mit dem sie dann ins Gespräch gekommen ist.
Ich habe unter anderem auch den Travis kennengelernt. Er war verantwortlich für Styling und Fitting. Er wollte mir einen Pelzmantel anbieten, und ich wollte auch nicht, weil ich nicht gerne Pelz trage. Und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen, und dort ist er mir eigentlich schon noch sympathisch vorgekommen. Er hat halt die Aura, wo alle Leute gerade ein bisschen in Bann zieht, wo alles ein bisschen aufrichtet. Er macht so eine gute, positive Stimmung, kommt von ihm aus.
Wer ist der Influencer?
Der Influencer ist ein Mode-Influencer aus Zürich. Er heisst Travis the Creator, und zu diesem Zeitpunkt konzentriert er sich vor allem darauf, zum Modeinhalt zu posten. Also er hat wilde Fotos auf Baustellen mit irgendwelchen Kostümen, mit irgendwelchen lokalen Stars, also in Zürich in so B-Prominenz, würde man sagen, so bis 50'000 Follower. Kann man sich das vorstellen. Er ist eigentlich recht bekannt in Zürich, aber außerhalb kennt man ihn noch nicht so fest. 50'000 Follower, habe ich gesagt, vielleicht zum Vergleich. Gülscha, wo auch in Zürich recht bekannt ist, hat 54'000 Follower. Also es ist so ein bisschen der Range. Und der Travis und Stefanie kommen ins Gespräch. Er findet sie cool, er folgt ihr auf Instagram, schreibt ihr, macht ihr ein Kompliment, sagt, dass sie doch Talent hat, sie soll es doch probieren, unbedingt.
Und was passiert dann?
Also Travis hat mich ein paar Wochen nach dem Musikvideo 3 auf Instagram angeschrieben und hat mich gefragt, ob ich Lust hätte auf ein Shooting.
Dann lädt er sie ein, zu sich nach Zürich. Er sagt, sie soll doch mal zu ihm heimkommen, er könne von ihren Fotos machen, er könne die auf Instagram posten, und nachher, wer weiß, was nachher passiert. Er kann sie gross machen, er kann ihr die Reichweite geben, von der sie eigentlich träumt. Und Stefanie geht. Weil sie natürlich das Gefühl hat, dass das wirklich passieren könnte. Sie erzählt uns, dass sie vorher noch nie in Zürich war. Sie fühlt sich fast schon geehrt, dass man sie einlädt, sie, so ein Landei, aufs grosse Zürich. Sie fühlt sich gesehen, sie kommt so gerne die Komplimente über, und dadurch wächst natürlich auch Selbstvertrauen und die Hoffnung ihr, dass sie es wirklich könnte als Model, als Instagram-Star, als Sängerin schaffen.
Er hat halt ein bisschen Sachen von mir durchgeliked auf Instagram. Und ich habe schon auch gemerkt, dass ich ihm wahrscheinlich irgendwo durchgefallen.
Und das hat ihr Hoffnung gemacht?
Ja, sehr. Also vor allem auch, dass er ihre Fotos auf Instagram immer wieder geliked hat, ihr immer wieder Kompliment geschrieben hat, dass sie so gut aussieht. Und sie hat einfach auch gedacht, wow, wenn der etwas in mir sieht, der, der so viel Ahnung von Mode hat, dann könnte ich es doch wirklich schaffen. Und sie hat natürlich dann auch gedacht, ja gut, er hat natürlich die Kontakt, oder? Er hat die Kontakt in dem Modebusiness. Wenn sie auf sein Instagram-Profil ist, schauen, dann hat er mit Models wie Bella Hadid etwas aufgeladen, mit Sängerinnen wie Cardi B, Pharrell Williams. Das war dort alles drauf gewesen. Und sie hat wirklich das Gefühl gehabt, dass er sie könnte in die Welt hineinbringen.
Als er mir das Angebot gemacht hat, habe ich gedacht, wow, das ist ja mega cool. Ich könnte wirklich gross rauskommen. Ich habe ja wirklich ein spezielles Gesicht. Ich habe schon wieder Erkennungswert und dann sieht endlich mal jemand. Ich habe mich wie verstanden gefühlt von ihm. Ich habe gedacht, ja, das könnte jetzt meine Chance sein. Er hat mir wirklich Hoffnungen gemacht. Und ich habe mich gesehen und akzeptiert irgendwie gefühlt bei ihm.
Und so lädt er sie ein für ein Fotoshooting in Zürich. Was stellt sie sich vor, was sie dort könnte antreffen?
Sie stellt sich das vor, wo man sich vorstellt, wenn man an ein Fotoshooting geht. Mhm. Dass sie dort ankommt, dort steht ein Set, dort steht er, dort steht eine Kamera, dass verschiedene Outfits, sie wird vielleicht noch geschminkt. So Zeug.
Ich habe mich also vorher parat gemacht, ich habe mich schön geschminkt, ich habe mir Zeit gelassen, ich habe Sachen eingepackt, verschiedene Outfits eingepackt, verschiedene Schuhe. Ich habe mich wirklich auch vorbereitet auf das und habe mich gut gefühlt. Ich habe gedacht, super, jetzt kann ich das zeigen, was ich kann und kann mich ein bisschen präsentieren. Und dann habe ich mich bereit gemacht, bin mit meiner Sporttasche dann auf den Weg. Ich fahre kein Auto.
Und dann kommt sie dort an und es ist nur eine Grillparty.
Eine Grillparty?
Ja. So wie sie es uns erzählt hat, kommt sie dort an und dort sei er gewesen, seine Mitbewohner und noch ein paar andere Männer. Mhm. Und sie haben eigentlich einfach gegrillt auf einer Dachterrasse, haben ein bisschen getrunken, rumgechillt, so. Und sie sei die einzige Frau dort gewesen.
Und das waren mindestens 9 andere Männer gewesen. Und ich habe mich recht, ich bin so wie ins kalte Wasser gerührt worden dort. Ich habe so gedacht, was läuft.
Sie hat sich richtig unwohl gefühlt, weil sie als einzige Frau sich so ausgestellt gefühlt hat.
Mhm. Also kein professionelles Fotoshooting, wie sie sich erhofft hat. Wie war sonst so die Stimmung für sie? Du sagst, sie hat sich unwohl gefühlt.
Ja, sie als Landei, wie sie sich selber bezeichnet, hat natürlich ein ungutes Bauchgefühl gehabt. Aber sie hat auch gewusst, dass sie gar keine Ahnung von dieser Szene hat und dass das vielleicht normal ist. Darum hat sie gesagt, gut, ich tue jetzt mein ungutes Bauchgefühl beiseite und ich lasse mich darauf ein.
Es war wie eine Grillparty und wir hatten eine Freude und Spass und alles gut. Aber ich bin die einzige Frau und ich weiss gar nicht, was ich jetzt hier sollte. Also habe ich mich einfach angepasst.
Mhm. Und er hat ihr natürlich auch gesagt, komm, mach dich locker, bist nicht so schüch und so. Und damit sie das nicht ist, erzählt sie uns, habe sie ein paar Gläser Whisky Cola getrunken, vielleicht noch einen Zug von einem Joint gemacht, um sich wirklich ein bisschen entspannen.
Mhm. Um ein bisschen locker werden, um vielleicht auch das dort ein bisschen mehr geniessen können. Und eben vielleicht das Fotoshooting trotzdem noch machen. Hat das irgendwie stattgefunden?
Also sie hat die Hoffnung noch sehr fest gehabt, dass das noch stattfindet. Sie ist ja wegen dem dort angekommen, sie hat wegen dem neue Kleider gekauft, sie hat die mitgenommen gehabt. Und irgendwann hat sie ihn darauf angesprochen, ob man jetzt das Fotoshooting nicht doch noch könnte machen. Nachdem sie ihm die Kleider gezeigt hat, sei er plötzlich aufgestanden und hat gesagt, ja, komm in mein Schlafzimmer, du kannst dich dort umziehen. Sie hat sich dann angefangen umziehen, hat ihm aber gesagt, ja, kannst du bitte rausgehen? Daraufhin hat er wieder, wieso denn? Wir sind doch zwei erwachsene Menschen, jetzt kannst du doch nicht so, zieh dich doch jetzt einfach um.
Und ich sage, ja, easy. Dann ziehe ich mich halt um. Ich habe gedacht, ja, ja, der ist doch professionell unterwegs, der hat doch sicher schon viele Frauen gesehen und der macht doch nichts. Und dann habe ich mich ausgezogen und in dem Moment kommt er näher zu mir und schaut so mein Viertel an und sagt, wow, du hast so ein mega schönes Arsch und hat mit mir auf Englisch reden und hat so gesagt, eben, wie ein geiles Essen ich kann.
Dann hat er sie angefangen anzuschauen, hat sie angefangen anzulangen. Zuerst am Füdli, dann am Oberkörper. Sie hat sich angefangen wegzurüllen und dann ist es passiert.
Er hat mich nachher aufs Bett gerührt. Er hat meine Unterhosen abgezogen. Ich habe gesagt, nein, ich habe ihn probiert wegzutun. Und nachher, ja, hat er mich eben, wie gesagt, hat er mich halt von hinten genommen.
Das ist auf jeden Fall das, was sie in dem Einvernahmeprotokoll von der Polizei erzählt.
Und was passiert denn, Oli?
Also wir haben ja hier zwei Aussagen letztlich. Oder? Wir haben das von ihr und wir haben auch das, was Travis selber dann bei der Polizei ausgesehen hat. Er ist einvernommen worden, ihm ist das Bild gezeigt worden von der Steffi, kennst du sie? Er hat gesagt, ja, klar. Und was halt auffällt bei seiner Aussage, er ist da sehr, sehr nonchalant. Oder? Sehr so ein bisschen von oben herab. Und er sagt dann noch, ja, ja, klar, mit der habe ich da Sex gehabt. Und dann, also so ein Zitat von ihm ist, es war ein sehr guter Sex, ich habe sie immer wieder gelobt, ich hätte nicht so ein guter Arsch erwartet, es war geil. Ja? Also so drückt er sich aus und entsprechend behauptet er auch, sie hätten sich quasi zum Sex verabredet und nicht für ein Modeshooting. Da gibt es allerdings Hinweise darauf, dass das anders ist. Es gibt noch eine Zeugin, die berichtet, dass sie gehört hat im Vorfeld, dass es um ein Modeshooting gegangen ist. Also es gibt jetzt da Aussage gegen Aussage. Was klar ist, ist, dass es zu dem Sex gekommen ist. Er sagt, es war einvernehmlich. Sie sagt überhaupt nichts. Sie sei erstarrt. Hat aber im ersten Moment auch nicht unbedingt Nein gesagt. Dann sei dann plötzlich noch eine zweite Person in diesem Raum auftaucht. Und ist nachher auch noch dran hergekommen.
Plötzlich spüre ich eine dritte Hand und dann ist wirklich nur ein zweiter Typ reingekommen und hat dann wirklich hart auch mit mir gemacht, was er wollte. Und während dem ganzen Akt haben beide immer wieder gesagt, du machst das so gut, du bist ein good girl, good girl, good girl, das habe ich immer noch im Kopf.
Und das bestätigt der Travis selber auch. Also ist plötzlich nachher noch eine dritte Person da gewesen.
Einer von den anderen Männern.
Einer von den anderen Männern, ja. Und wiederum haben wir hier die Darstellung von Travis, das sind so quasi die normalsten Sachen der Welt, dass da jetzt einfach nur jemand daherkommt. Und für sie ist das komplett dramatisch gewesen, oder? Also sie hat gefunden, das ist totaler Horror, weil eh schon das, was jetzt passiert, überhaupt nicht in ihrem Sinn ist. Und da kommt plötzlich noch irgendjemand, den sie noch gar nie gesehen hat. Und sie beschreibt dann sehr eindringlich, wie das für sie war. Sie beschreibt dann auch, dass das wirklich auch erzwungen war.
Ich wollte das nicht, was dort passiert ist. Und ich bin ziemlich sicher, dass er das auch hat sollen sehen. Also er hat das gesehen. Wäre er auf mich eingegangen, hat er meinen Blick angeschaut oder hat er mich irgendwie angeschaut, hat er gecheckt, dass ich es nicht will. Ich war einfach da und habe es über mich ergehen lassen. Und ich denke, dass wenn irgendein Mensch ein bisschen Aufmerksamkeit hat, dann hat er das sicher gecheckt.
Was juristisch halt immer wichtig ist, hat sie Nein gesagt, hat sie Widerstand geleistet und da hat sie gesagt, sie habe wenig gemacht. Sie sei erstarrt. Und Expertinnen haben uns dann auch erzählt, dass das halt eine normale Reaktion ist, oder? Aber es ist halt dann schwierig unter Umständen juristisch das einzuordnen. Und am Schluss sei es dann noch zu einem dritten Mal Sex gekommen und auch wieder gefragt hat. Und dort hat sie dann aber wirklich Nein gesagt und er hat sich über das hinweggesetzt. Er wiederum bestreitet das. Also wir haben hier quasi wie zwei Narrative, eins von wegen sie konsensuell und eins überhaupt nicht.
Also wir haben jetzt hier Aussage gegen Aussage nach dem mutmaßlichen Übergriff. Was hat Steffi dort gemacht?
Sie hat nachher, also gemäß ihrer eigenen Aussage, Travis zur Rede gestellt und hat ihm klar gesagt, ich habe eigentlich an ein Fotoshooting gedacht. Und auf das aber hat er mehr oder weniger ausgelacht.
Und dann ist sie gegangen?
Dann ist sie dann später gegangen, ja. Ohne Modeshooting, ich glaube, da sind sich dann beide einig, dass das nicht stattgefunden hat.
Und was hat der mutmaßliche Übergriff denn mit ihr gemacht?
Nachdem sie rausgegangen ist, hat sie auf dem Heimweg ihre Freundin angerufen und ihr von dem erzählt. Und während sie es erzählt hat, ist sie in Tränen ausgebrochen. Das bestätigt uns ihre Freundin. Sie hat ihr erzählt, dass sie nicht einverstanden war mit dem, was passiert ist, aber sie hat auch gesagt, dass sie sich nicht hätte wehren können. Ihre Freundin bestätigt das sowohl gegenüber uns wie auch gegenüber der Staatsanwaltschaft.
Ich habe mich einfach selber immer im Mittelpunkt als Opfer gesehen. Ich habe einfach gedacht, ich bin schuld, ich bin jetzt dreckig, ich muss jetzt das selber ausbaden, weil ich habe mich dort auch selber reinbegeben. Ich habe mich selber als die Schuld gesehen und nicht ihn.
Das, was wir bis jetzt wissen, ist, der Mann, um den es hier geht, den kennt man unter dem Namen Travis. Er ist Influencer. Steffi ist ihm eben gefolgt auf Instagram. Was könnt ihr mir sonst noch über ihn erzählen, Oli?
Also er hat Jahrgang 1995, ist in Ghana geboren, ist dann mit 7 in die Schweiz gekommen, hat hier zuerst eine Lehre gemacht, dann abgebrochen und ist dann so wirklich als Influencer tätig gewesen, vor allem mit dem, im Modebereich.
Und ist er bekannt?
In einer gewissen Szene ist er bekannt. Also in Zürich, zum Beispiel in der Clubszene, in der Ausgangsszene, kennt man ihn. Er ist so der, der wild rumtanzt, der auf den Tisch hüpft, der etwas Stimmung macht in den Clubs. Außerhalb von Zürich kennt man ihn jetzt nicht mega fest. Er hatte seinen Peak, wo er eben die 50'000 Follower mal auf Instagram hatte. Sein Account ist dann irgendwann mal gesperrt worden und nachher musste er alles von neuem aufbauen. Heute hat er nur noch 15'000 Follower auf Instagram.
Und was macht er so für Content als Influencer?
Zu den Anfangszeiten von seiner Influencer-Karriere hat er sich vor allem auf Modeinhalt fokussiert.
Du hast ihren eigenen Stil. Was inspiriert dich?
Was mich inspiriert, ist, es schreckt mich ab von den Leuten, die den Hype chasen. Und ich bin gern.
Später ist er dann eher Richtung Party-Business gegangen, also wirklich Content von wilden, coolen Partys mit guter Musik postet, sodass man richtig Lust hat, auch mit ihm Party zu machen. Zuerst war er nur in Zürich, später ist er dann, hat er sich ins Ausland verschoben. Sein Instagram-Account kann man sich so vorstellen, dass man dort viel nackte Haut sieht, viel teure Autos, Villen, Berühmtheiten und eben viel, viel Frauen.
Rund 3 Jahre nach der Stefanie im Jahr 2021 hat eine andere junge Frau den Travis kennengelernt, und zwar eben an so einer Party in Spanien.
Wir nennen die Frau Isabella. Auch sie heisst eigentlich anders. Sie ist während der Pandemie aus Kolumbien nach Spanien gekommen. Sie ist ausgewandert. Sie ist eine sehr taffe Frau, die recht klar kann sagen kann, was sie will. Sie kommuniziert auch sehr direkt. Aber sie ist zu dieser Zeit auch ein bisschen einsam, weil sie niemand in Spanien kennt. Und während der Pandemie ist es einfach noch viel schwieriger gewesen, um überhaupt irgendjemanden kennenzulernen.
And I had never been to a villa party, so I was really excited. And this was right after COVID or a little bit. There wasn't many parties going on. And I was really excited to just go there and get to know people.
Wie hat denn sie den Travis kennengelernt?
Ihre beste Kollegin von damals hat mit ihm über Instagram geschrieben. Sie war auch ein bisschen verknallt in ihn, sie haben so ein bisschen geflirtet. Und der Travis hat dann die Kollegin zu seiner Party in einer Villa in Malaga, das ist etwa eine Stunde vom spanischen Marbella entfernt, eingeladen.
My friend met this guy online and she told me she had been talking to him for a couple weeks and he invited her to this party to celebrate his birthday. So,
und die Party, wo sie gegangen sind, wie hat die ausgesehen?
Isabella hat uns erzählt, dass es ganz anders war, als sie es erwartet hat. Und auch ganz anders, als das Amix auf Instagram ausgesehen hat. Sie war noch nie in einer Villa damals. Mhm. Es war ihre erste Villa-Party überhaupt. Natürlich hat sie sich ausgemalt, dass das sehr luxuriös wird werden. Aber als sie und ihre Kollegin dort angekommen sind, hat es eher so ausgesehen, als wäre die Party schon vorbei gewesen. Also es sind überall Abfall rumgelegen, leere Alkoholflaschen und es hat auch nichts zu trinken gegeben.
Like, it wasn't the party we expected by the pool and stuff. It was just like inside with the music. They didn't have drinks. They didn't even have drinks. my friend and the other friend that we came with, they had to go on the car because we were in the middle of nowhere to get ice and drinks for the party.
Sie hat erzählt, dass sie zum ersten Mal haben müssen, zu den Tanken fahren und für alle Alkohol posten, bevor die Party dort überhaupt losgehen konnte. Aber nachher hatten sie Spass. Sie haben getrunken, getanzt, sie haben einfach eine gute Zeit gehabt.
Und was war so Ihr Eindruck von Travis gewesen?
Bevor sie an die Party gegangen ist, hat sie sich eigentlich nicht gross Gedanken über den Travis gemacht. Sie hat gewusst, dass ihre Kollegin auf ihn steht. Also für sie war das überhaupt kein Thema gewesen, dass sie in irgendeiner Weise etwas von dem wollen. Und sie hat auch den Typ nicht wirklich hinterfragt, weil er hat ja Follower auf Instagram, er schreibt mit ihrer Kollegin. Also das muss ja eigentlich safe sein. Was will sie dort noch gross überlegen?
It just seemed like someone who had a lot of followers, had a verified profile. So it gave a sense that it was all gonna be safe, you know? And I was mostly confident in my friend who had been talking to him and who had some kind of confidence that everything was gonna be alright and we were gonna have a great time.
Als sie dann bei der Party angekommen ist und ihn zum ersten Mal gesehen hat, hat sie ihn sehr abstoßend gefunden, erzählt sie uns. Also sie hat eigentlich auch nichts mit ihm zu tun haben. Es ist ja nett, hat er sie eingeladen, aber bleibt mir fern so.
I hated that guy from the moment I met him. I wasn't even interested in him. I was interested in going to a party and having a good time and my friend meeting this guy who she really liked.
Aber er hat sie sehr attraktiv gefunden.
And Travis was trying to flirt with me a little bit, but I just found him so disgusting. I mean,
ja, er hat die ganze Zeit mit ihr geflirtet, er hat immer ihre Nähe gesucht und während dieser Party, wo immer getrunken und getanzt wurde, ist er quasi immer näher und näher gekommen.
He was grabbing the other friend's butt, he was flirting with me and he was just alone the whole time, talking to other people.
Und irgendwann ist Isabella mit ihrer Kollegin ins Zimmer gegangen und er ist ihr gefolgt.
Und was passiert denn?
Also jetzt wird es vielleicht ein bisschen explizit, also für die Leute, die das nicht so gut vertragen, würde ich jetzt raten, um das ein bisschen vorspulen. Er ist ihr immer näher gekommen, er hat sehr klar Interesse an ihr signalisiert und es ist zu Sex gekommen zwischen Travis und Isabella. Isabella erzählt uns, dass er sie brutal dabei behandelt hätte. Er hat sie währenddessen gefilmt, er hat ihre brutal auf den Arsch geschlagen, sodass sie blaue Flecken nachher hatte. Er hat sie im Intimbereich verletzt und sie erzählt, dass sie einfach sehr, sehr starke Schmerzen nach dem Akt hatte.
At some point Travis was fingering me so violently and he was recording it. And I couldn't even feel that he was being violent. Like, my body wasn't my body.
Gegenüber uns sagt sie, dass der Sex ohne ihre Zustimmung war, dass sie es nicht hätte wollen.
I woke up the next day and I had bruises in my ass. Like, the whole thing was like a fucking painting. And then,
Was it consensual with you and Travis?
No way.
Aber sie sagt auch, dass sie sich nicht gewehrt hat.
Habt ihr Ihre Aussage über das Geschehen dort vor Ort an dieser Party können überprüfen?
Also wir haben verschiedene Elemente hergezogen, um die Geschichte ein bisschen quasi einzuordnen. Einerseits haben wir natürlich die Bilder von der Party selber, um feststellen, wer alles vor Ort ist. Vor allem aber haben wir nachher mit ihrer Freundin können reden können.
Die auch vor Ort war.
Die auch vor Ort war und vor allem auch im Raum selber war und auch mit Isabella später unterwegs war und heimgegangen ist in dem Sinn. Also das ist wirklich eine Augenzeugin. Und wir haben das Gespräch, also unmittelbar nach dem Gespräch von der Isabella geführt. Das ist ja Jahre vorher passiert. Also für uns war wichtig, wie stark weichen die Aussagen voneinander ab. Aber sie sind überhaupt nicht abgewichen. Sie hat also quasi, ohne jetzt, dass wir da Fragen gestellt haben, wo wir etwas insinuieren, eigentlich den Vorgang exakt so beschrieben, wie sie das auch gemacht hat. Und das ganze Setting von dem, was in diesem Raum alles abgegangen ist, haben wir von einer dritten Stelle auch noch bestätigt bekommen, eigentlich, sodass wir am Schluss schon sehr, sehr zuversichtlich waren aufgrund von dem Material, das wir haben, dass das so sich abgespielt hat.
Und was sagt Travis zu dieser Geschichte?
Wir haben ihn dann später in Marbella direkt konfrontiert mit dem Fall, haben auch gesagt, in dieser Villa und zu dieser Zeit und all das. Und er hat aber nichts wollen sagen zu dem, hat also quasi das abgetan, ist nicht darauf eingegangen. Wir haben dann später das auch noch schriftlich vorgelegt, es hat kein Interview geben wollen. Die Anwältin hat dann noch allgemein geantwortet, nämlich hinsichtlich, dass die Isabella halt auch keine Anzeige gemacht hat bei der Polizei, was stimmt, die ist nachher nicht zur Polizei gegangen. Und damit sind die Vorkommnisse quasi nicht von der Strafverfolgungsbehörde untersucht und auf Wahrheitsgehalt geprüft worden, was auch stimmt.
In dem Sinn hat der Vorfall, der mutmaßliche Übergriff, keine direkte Folge für den Travis?
Nein, bis jetzt nicht. In Spanien ist seine Partyreihe einfach weitergegangen. Er hat das auch weiter promotet auf seinem Instagram-Kanal. Man sieht das dort. Sie heisst «Don't be shy», also «Sei nicht schüchtern», abkürzt manchmal noch mit «TBS». Und das geht also bis zum heutigen Tag so.
Wir haben jetzt die beiden Geschichten gehört, die von Stefanie und die von Isabella. Beide verbinden die Erfahrung, die sie mit dem Influencer namens Travis gemacht haben. Wie kommt es jetzt aber dazu, dass wir heute davon erzählen, Sascha?
Um das zu verstehen, müssen wir an den Anfang unserer Recherche gehen. Und die hat auch angefangen durch einen Zufall. Ausgangspunkt war ein Instagram-Account, der im November 2021 für kurze Zeit online war.
Was war das für ein Account?
Der Account hiess Travis the Creator Scammer, also Travis der Gauner. Und über den Account hat jemand behauptet, dass der Travis ihm 1'000 Franken schuldet und das Geld einfach nicht zurückzahlt, egal was er macht. Und der Accountbesitzer hat dann quasi den Account überhaupt ins Leben gerufen, um ihn unter Druck zu setzen, ihm das Geld zurückzuzahlen.
Und wie habt ihr den Account entdeckt?
Im November 2021 hat der Account in Zürich die Runde gemacht und wir sind durch ein paar Meldungen in den Medien, so Kurzmeldungen, darauf aufmerksam geworden. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren.
Was habt ihr gedacht, als ihr den Account zuerst mal gesehen habt?
Ich habe gedacht, ja, okay, interessant. Travis ist in dem Fall ein Abzocker. Und habe mir aber dann auch nicht so viel weiteres dabei gedacht, weil so Accounts, ja, es kommt immer wieder vor, dass so Zeug aufgeschaltet wird. Aber plötzlich, und dann ist die Sache wirklich interessant geworden, haben sich angefangen, Frauen über den Account melden und schwerwiegende Vorwürfe erheben.
Der Account ist jetzt eben online auf Instagram und da kommen immer mehr Anschuldigungen rein. Was passiert denn?
Also wir haben es im Nachhinein können rekonstruieren, was genau passiert. Oder? Wir müssen uns vorstellen, wir haben den Betreiber selber. Der hat ich habe das mal durchgezählt, von über 250 Leuten in diesen Tagen hat der Nachrichten bekommen. Also er war im Chat mit ganz vielen Leuten und plötzlich halt auch mit ganz vielen Frauen, die eben die Vorwürfe gemacht haben. Und wichtig war, dass es dort überhaupt nicht um Schulden gegangen ist, sondern wirklich um Beschuldigungen. Er hat beim Sex gefilmt und das aufgeladen oder er hat irgendwie Sex mit mir gehabt, wo ich nicht wollte. Und das ist aber zuerst einmal direkt zu ihm, zum Betreiber. Und dann ist er dann doch unsicher geworden, dass da geht es jetzt um andere Sachen und hat dann die Frauen zurückgefragt, ja, kann ich das posten? Oder? Also kann ich jetzt die Aussage, die du gemacht hast, zwar ohne deinen Namen natürlich, oder? Aber kann ich das quasi öffentlich machen, damit die anderen das auch sehen? Und dann am 3. November, am Morgen früh, hat er dann zum ersten Mal so einen Post, wo es eben nicht um Schulden gegangen ist, sondern um Belästigungen, online aufgeschaltet.
Ich hatte mal beim Travis ein Shooting, weil er so eine Galerie hatte mit anderen Frauen. Und da sind wir schon recht halbnackt rumgelaufen. Aber das war okay, das war mit Konsens. Aber nachher hat er alle Frauen einzeln in ein Badzimmer geholt. Und ich bin die Erste, also ich bin die Zweite gewesen. Und ich musste so am Boden. Und er hat mich dann eigentlich ausgezogen. Und ist dann in mich eingedrungen. Und ich bin froh, dass das endlich angesprochen wird. weil ich das jahrelang für mich behalten habe, da es so eine grosse Reichweite hat. Und ich immer die Angst hatte, es glaube ich mir nicht mehr.
Nachher haben das die anderen gesehen, insbesondere die anderen Frauen, und plötzlich ist es dann losgegangen. Dann haben dann nicht nur die eine, sondern eine nach der anderen hat nachher direkt Nachrichten an den Betrieb geschickt. Wirklich in einem MeToo-Moment. Und dann haben wir dann gesehen, auf seinem Account, wo wir nachher rekonstruiert haben, wie in den nächsten 3 Stunden, also von morgen um 5 Uhr bis etwa um 20 Uhr ab 8 Uhr, allein 7 weitere Frauen gekommen sind, mit teilweise recht detaillierten Beschreibungen, was ihnen passiert ist mit dem Travis. Und die Nachrichten sind dann aus nicht quasi alle aus einer Ecke gekommen, sondern eben am Anfang ist eine aus Spanien gekommen, zum Teil Nachrichten gehabt, später aus verschiedenen Kantonen, sehr schnell, sehr unterschiedliche Richtungen. Und das gibt dann schon einen relativ deutlichen Eindruck, dass ihr einiges schief gegangen ist.
Als ich 16 war, bin ich zum ersten Mal mit meinen Kolleginnen in den Ausgang. Er hat mich angetanzt, ich habe mitgemacht, alles okay gewesen. Dann ist er mega grob geworden. Ich hatte ein Kleid an und während wir am Tanzen waren, hat er versucht, mich zu fingern. Ich ging dann zu meiner Kollegin und habe geweint. Ich war 16 und hatte noch nie eine sexuelle Erfahrung gehabt mit einem Typen.
Beim Modeljob ist dann sowas passiert, dass er, obwohl ich nicht weitergehen wollte, im Sexuellen weitergemacht hat. Er hat einfach kein Nein akzeptiert.
Wenn man die Nachrichten von diesen Frauen anschaut, dann sieht man, dass es ein grosses Spektrum hat. Wir haben teilweise sehr, sehr harte Vorwürfe, wo später auch untersucht wurden sie von der Polizei, nachher andere, wo es um Partys geht oder um Filme, die sie nicht haben wollen. Also wir haben ein recht grosses Spektrum, aber es sind viele und es ist sehr, sehr schnell gegangen. Längst nicht von allen Frauen hat der Betreiber dann die Posts wirklich öffentlich gemacht. Oder? Also das heisst, der ganze Umfang und die Anzahl der Frauen ist auch öffentlich damals noch nicht klar gewesen. Und trotzdem sind ganz viele gekommen und haben sich dann teilweise auch gefreut, dass endlich etwas passiert und dass auch sie jetzt quasi sich äußern dazu. Das ist dann auch ihm so mitgeteilt worden.
Wir haben uns nie getraut, etwas zu sagen, weil wir immer dachten, er hat so viel Einfluss und niemand würde uns glauben.
Damals war ich 15. Ich habe nie eine Anzeige gemacht, weil ich mich zutiefst geschämt habe. Es wissen nur 2 Leute davon.
Innerhalb von 4 Tagen haben sich also 34 Frauen mit diesen Geschichten und Vorfällen gemeldet. Und dort haben wir gemerkt, dass Stephanie und Isabella wirklich kein Einzelfall sind oder zufälligerweise an gleichem angeraten sind, sondern dass das Ganze ein System hat. Und eins, das bis jetzt komplett ist im Verborgenen war.
Das war Folge 1 vom Fall System Travis. Und so geht es in der nächsten Folge weiter.
Natürlich hat man diese Sorte von Sicherheit nicht bei allen 34 Fällen, aber das Muster hat sich eindeutig gezeigt.
Er hat zwar eine gewisse Bekanntheit und feiert die Partys wirklich, aber er ist eine Art ein Fake-VIP.
Wir fragen uns, warum kommen alle diese Vorwürfe gegen den Travis jetzt auf das Mal ans Tageslicht?
Wir konnten beobachten, wie er über die Instagram-Welt immer mehr und mehr aufgestiegen ist. Was wir aber wissen, ist, dass der Travis eigentlich pleite ist.
Was steckt hinter dem mutmaßlichen System und warum kann der Travis einfach weitermachen? Zumindest bis jetzt.
Aber, und das ist eben sehr wichtig, es gibt die grosse Grauzone zwischen diesen Fällen. Das Drängeln, wo ein Nein dann langsam zu einem Ja wird.
Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Falls du ähnliche Erfahrungen gemacht hast und professionelle Hilfe brauchst oder jemanden kennst, bei dem das der Fall ist, dann melde euch doch bei der kantonalen Opferhilfestelle. Wir verlinken eine Übersicht in den Shownotes von dieser Folge. Habt ihr Feedback zu dieser Folge oder auch Fragen zu dem Fall, dann schreibt uns gerne an podcasts@tamedia.ch. Den Film zu dieser Recherche sowie den ausführlichen Text im Magazin, den verlinken wir in den Shownotes und ebenfalls die anderen zugehörigen Texte zur Recherche.
Den Fall erzählt hat Sascha Britzko und Oliver Zielmann. Die Recherche haben sie zusammen mit dem Boris Gigax gemacht. Skript Noah Fendt und Sarah Spreiter. Schnitt und Produktion Noah Fendt. Soundlayout Tobias Holzer. Mein Name ist Sarah Spreiter. Bis bald. Ciao.